Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Hier ist wieder Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist heute Anita Kurtner, eine Künstlerin mit tschechischen Wurzeln, die in Halle zu Hause ist. Ich stelle sie kurz vor. Sie ist 1988 in Brno zur Welt gekommen. Sie studierte in Ústí nad Labem an der Fachhochschule für Kunst und Handwerk in der Fachrichtung Keramik, anschließend noch auch im Fachbereich Glas. Darüber wird zu reden sein heute. Dann war sie Erasmus-Studentin an der Burg Giebingstein in Halle und kehrte hierher zum Masterstudium im Fachbereich Keramik und Glasdesign zurück. Ihre Arbeiten waren in München und in Mailand, in Weimar und in Hannover zu sehen. Und sie hat mit Maria Skoko das Studio Spolek gegründet, was so viel heißt wie...
Spolek heißt sowas wie Gemeinschaft.
Gemeinschaft, wo man Gegenstände aus Glas und Keramik für den Innenbereich entwickelt. Auch darüber wird zu reden sein. Anita, du kommst aus Tschechien, einem Land mit einer sehr stolzen Glastradition. Es reicht weit zurück bis ins Mittelalter. Ist man da zwangsläufig mit diesem Thema konfrontiert worden, mit Glas und Glasgestaltung, oder wie war das bei dir?
Bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich das dann so mit 15, 16 so ein bisschen mehr wahrgenommen habe und hatte schon den Wunsch, also in die Richtung zu gehen, also in meine Gestaltung.
Und was hat den Ausschlag gegeben?
Ich denke, das waren tatsächlich einige Glassachen von einem Glaskünstler, František Wiesner heißt er. Und der hat sehr große Glasvasen und Schalen immer per Hand geschliffen. Und die habe ich in einem Buch gesehen und das hat mich sehr beeindruckt und dann wollte ich ab dem Punkt Glas machen.
Was ist daran so faszinierend an diesem Material?
Es ist ein Material, den man sehr schwer beherrschen kann oder der sehr viele so Schwierigkeiten mit sich bringt und man braucht, man muss schon ein bisschen verliebt sein in das Material, damit man damit arbeiten kann, weil es ist viel mit Frustration verbunden.
Frustration, warum?
Weil so ähnlich wie mit Keramik sehr viele Sachen, die man macht, dann am Ende nicht klappen oder dann kaputt gehen. Das ist nicht so sicher, als wenn man nimmt sich einen Stift und dann zeichnet etwas und dann kann damit nichts passieren. Also es kann jetzt nicht brechen.
Also das Scheitern gehört dazu.
Ja.
Ja, der Künstler Julius Weiland hat mal gesagt, es ist Frustration und es ist natürlich Magie. Und im besten Falle ist es Magie, weil es gelingt und wunderbar ist. Mhm. Aber manchmal scheitert es auch dran. Bist du oft gescheitert an diesem?
Ja, oft. Aber das war immer so eher so ein so ein bisschen Motor dazu, vielleicht in eine bisschen andere Richtung zu gehen oder man hat dann eine neue Idee, wie könnte das vielleicht funktionieren und das, ich habe das immer mehr als weitere Motivation genommen.
Glas ist ja eine sehr amorphe Masse, man kann es gut formen, von flüssig bis gerade so verformbar. Man braucht aber auch immer Werkzeuge dazu, also man kann es nicht direkt, kann nicht direkt mit dem Glas in Kontakt treten. Und es braucht halt unglaublich viele Schritte, um zu dem zu kommen, was man will. Ist man dann manchmal in der künstlerischen Überlegung, gibt das Glas das manchmal vor, dass man irgendwie, dass das Glas einem eine Richtung weist, die man vielleicht gar nicht einschlagen möchte, was aber sozusagen jetzt dahin geht und dann am Ende ist man damit zufrieden. Also ist sozusagen das Material selber auch gestaltend. Durch die Art, wie es ist.
Also in meinem Fall ist es auf jeden Fall so, dass ich muss immer in der Werkstatt diese Arbeit quasi entwickeln. Ich kann das nicht einfach auf dem Papier zeichnen und dann ist fertig, sondern ich muss in der Hütte sein und ich muss sehen, wie sich das Material verhält, was funktioniert, was nicht. Und eigentlich passiert für mich die ganze Arbeit in der Hütte. Also ich mache mir so einen kleinen Plan, aber am Ende ist das ganz anders. Aber für mich, also mir macht es am meisten Spaß, da so ein bisschen improvisieren und ein bisschen mit dem Material zu gehen.
Wir kommen gleich noch auf den Wettbewerb zu sprechen, an dem du teilgenommen hast, in der Glasmanufaktur Harzkristall. Aber du hast dich auf den Job oder auf dein künstlerisches Tun gut vorbereitet. Du hast nämlich auch Glashütten besucht, hast Praktika gemacht, natürlich in einem anderen großen europäischen Glasland, in Schweden und in Dänemark, glaube ich auch, in beiden Ländern. Was hast du da gelernt? Also was hast du dir da abgeguckt? Was musstest du wissen, damit du...
Na, das war eigentlich mein großer Wunsch, diese Handwerk zu lernen, also damit ich quasi weiter in mein Gestalten komme. Und dann habe ich mir ein Praktikum rausgesucht bei einem Glasmacher in Schweden und da habe ich so von Anfang angefangen, so mit so kleinen Glaströpfchen machen, also 50 Glastropfen pro Tag und also richtigen Handwerk gelernt. Mhm.
Glastropfen als so für den Weihnachtsbaum oder für was?
Nee, man macht so die erste Aufgabe, ich denke für alle Glasmacher, so am Anfang ist einfach mit der Pfeife das Glas aus dem Ofen rauszuziehen und dann das Glas so lange fallen zu lassen, dass da ein Tropfen entsteht, aber es darf nicht auf den Boden fallen. Also man bekommt dadurch ein sehr gutes Gefühl für das Material, also wie sehr flüssig ist das und wie heiß muss das sein, damit ich das noch formen kann, aber dass das nicht alles runterläuft. Und ja, solche so Grundlagen habe ich gelernt.
Unterscheiden sich die Hütten in Tschechien und in Skandinavien oder ist es ähnlich?
Nee, also ich weiß genau diese Termin nicht, aber in Tschechien gibt es diese böhmische Art, Glas zu machen. Da hat man keine Glasmacherbank, sondern man steht und formt das im Stehen und bläst in eine Holzform. Und in Skandinavien ist das eher so, alles wird frei geformt und man sitzt auf einer Glasmacherbank. Also das ist der größte Unterschied.
Mhm. Aber du hast in Tschechien auch Hütten besucht wahrscheinlich.
Ja.
Viele.
Ja.
Wo waren die?
In Aieto heißt die eine Hütte, wo wir waren.
Okay. Diese Faszination für dieses Material, da kann man ja auch die Frage stellen, das ist natürlich, wenn man in so traditionsreichen Manufakturen arbeiten, die ja teilweise auch alle vom Aussterben bedroht. Es gibt ja kaum noch so große Glashütten. Ist das auch ein bisschen so eine Überlegung in deiner Kunst, dieses Material auch weiterzutragen? Also diese Bedeutung, die Glas hatte und auch die Herstellung dieses Materials, das auch zu betonen und zu sagen, also kümmert euch darum, das ist was Wichtiges?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass man so Gegenstände so entwickelt, die also den heutigen Zeitgeist entsprechen, aber also immer wieder diese alte Handwerk quasi nutzen.
Momentan ist es ja so, dass das Glas ziemlich angesagt ist. Man spricht auch von einem Glasboom, ja, das habe ich gehört. Ist das so? Also das hätte die Keramik ein bisschen abgelöst, aber es wird sehr viel mit Glas gemacht.
Weiß ich nicht. Es ist ein so tolles Material, aber Glas, weiß ich selber nicht.
Wir haben beschrieben über deine Herkunft, dein Studium in Usti und dass du dann nach Halle zum Master gegangen bist. Warum gerade Halle und warum bist du dann wieder dorthin zurückgekehrt?
Na, das hat mit dem Erasmus-Semester angefangen. Ich wollte eine Uni besuchen, wo es gute Werkstätten gibt. Und in dem Angebot, also von meiner Universität, gab es Halle Und ich wusste, die haben tolle Werkstätten für Porzellan und die machen auch Glasprojekte. Also das war so mein einziger so, Wunsch, also für den Erasmus-Semester. Und dann habe ich auch gesehen, ja, Halle ist auch eine tolle Stadt.
Warum?
Und das ist eine schöne studentische Stadt mit schöner Architektur und alles ist so, ja, nicht alles, aber es gibt auch so ein bisschen runtergekommene Häuser, was auch, ja, es hat einfach tolle Atmosphäre, finde ich. Oder ich war auf jeden Fall verliebt.
Dann. In der man als Künstlerin auch gut, gut arbeiten kann.
Ja.
Und dieses Studio, was du betreibst, Spolek genannt, was passiert da genau?
Was macht ihr? Das mache ich mit meiner Kollegin Maria Skoko. Mit der habe ich, die habe ich kennengelernt in meinem Masterstudium an der Burg. Und ja, nach unserem Abschluss haben wir einfach beide beschlossen, wir wollen das weitermachen. Und wir wollen beide auch in Halle bleiben. Und dann haben wir uns eine Werkstatt gemietet und selber die Sachen produziert. Also vor allem Keramik und so. Mhm. Ein bisschen Glas.
Ich würde gerne auf die Inspiration oder auf die Haltung zu sprechen kommen, die du vielleicht, die du sicherlich, nicht vielleicht, die du sicherlich in deiner Arbeit hast. Ich habe über diesen Wettbewerb Weltkulturerbe trifft auf immaterielles Erbe, über den wir schon kurz gesprochen haben, in der Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg gelesen, dass du für diese Dinge, die da produziert werden, du musst es selber beschreiben, was es ist, inspiriert bist von den Seen in Sachsen-Anhalt. Nun kann man sich ja vorstellen, dass das natürlich immer so in so einem Antrag sich gut liest, aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so eine ganz romantische Vorstellung, die du da hattest, wenn du an deinen Produkten, an deinen Dingen, an deinen Objekten arbeitest? Ist das so?
Ja, also...
Und wenn ja, wie ist das?
Na, für mich war es so, das Thema an sich fand ich schon schwierig. Und dann war ich so am Anfang so, ja, also die so Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt sind alle so tolle Sachen, aber irgendwie suche ich da so eine Verbindung zu Gegenwart. Mhm. Und was ist Sachsen-Anhalt für mich persönlich, was finde ich besonders daran? Und dann... das ist tatsächlich für mich persönlich das, was Sachsen-Anhalt so ein bisschen so auszeichnet. Also diese vielen Seen, die ich, also in meiner Heimat hatte ich nicht so viele Seen in meiner Gegend. Und ich dachte, das ist vielleicht auch gut, sich damit auseinanderzusetzen, was ist unsere Erbe und was machen wir damit in der Zukunft? Also so ein bisschen so eine Brücke zu bauen oder...
Und bei diesen Seen geht es ja meistens um geflutete Tagebaue, also so um die Renaturierung, ja, um einen Prozess der Renaturierung in Gang zu setzen, um das wieder zu gewinnen und eigentlich der Natur wieder ein Stück zurückzugeben und so weiter und so fort. Aber erklär uns bitte deine Arbeit, die du in Derenburg gemacht hast. Das, ich habe das alles gelesen, es ist technisch wahnsinnig anspruchsvoll. Erklär es uns einfach, was hast du gemacht dort, wie ist das passiert und was ist am Ende bei rausgekommen? Weil wir können ja leider hier bei Podcast kann man nicht mit Bildern arbeiten. Aber was hast du gemacht dort?
Na, ich würde die Gegenstände Schalen nennen. Die Schalen sind sehr dickwandig und haben eine organische Form. Und die sind so entstanden, dass ich mich von dem Glas machen, also von diesem Glas, also Material Glas, inspiriert habe, weil Glas ist auch eine Art Flüssigkeit, deswegen wollte ich da diesen Prozess so ein bisschen, dass ich das da widerspiegelt in dem Produkt. Und deswegen haben sie so, es gibt zwei Größen und die sind alle so organisch. Und in der Mitte wurden sie gesägt und da entsteht eine sehr dicke, scharfe Kante, so eine Art Kontur, die da als Kontrast zu dieser amorphe Form steht. Und die Schale entsteht aus sehr vielen verschiedenen farbigen Glasschichten, also so wie ein Baum, der immer wieder so neue Schichten gewinnt. Und da entstehen so verschiedene so Farbkombinationen, wo das Glas oder die Farbe war dann dünn oder dick und dann überlappen sich die Farben und es ist jedes Mal ein bisschen Überraschung, was dann am Ende eigentlich rauskommt.
Hattest du das schon im Kopf, bevor du da hingegangen bist, oder hatte das mit den Möglichkeiten
also dieser Manufaktur zu tun? Normalerweise bei mir so vielleicht 30% hatte ich im Kopf und dann 70% ist erst dort entstanden. Also es war eher ein Prozess in der Hütte, nicht davor.
Wie du vorhin schon erzählt hast, wie wichtig das ist. Ihr habt euch ja dort zusammen getroffen. Es waren ja ganz unterschiedliche Kollegen dabei. Also einige, die eben schon mit Glas gearbeitet haben, so wie du. Andere, die noch nie irgendwie mit diesem Material zu tun hatten, die wahrscheinlich mit großen Augen dort hingegangen sind. Wie war das für dich, dieser Austausch mit den anderen?
Ich denke, das fand ich eigentlich an dem Wettbewerb, das war für mich das Beste, dass ich die anderen Kollegen aus Halle kennengelernt habe, nicht nur sie als Person, sondern auch deren Arbeit und auch, dass ich gesehen habe, okay, sie haben mit Glas noch nie gearbeitet, aber ich weiß, was sie ansonsten machen für Arbeiten und wie sie sich dann mit dem Material auseinandergesetzt haben. Also das fand ich sehr interessant, das zu beobachten. Also ich habe mich sehr gefreut, dass wir da alle zusammen waren und nicht getrennt.
Und es war ja wahrscheinlich auch eine große Offenheit von den Leuten in der Manufaktur, dass die das so zu euch eingeladen haben und dort hat machen lassen, sehr viel erklärt wahrscheinlich erstmal, um das irgendwie so hinzubekommen. Und diese Wettbewerbe, also dieser Wettbewerb ist doch eigentlich sehr selten, ne? Dass es sowas gibt. Oder kennst du andere, wo das ähnlich funktioniert?
Also mit Glaswettbewerb? Ja, selten. Also in Tschechien gibt es ein großes Glaswettbewerb, das findet jedes Jahr statt. Aber ansonsten, also kenne ich nicht viele davon.
Lass mich noch mal ein bisschen zu dem Antrieb kommen, wenn du Kunst machst. Ja, wir haben über jetzt diesen konkreten Fall gesprochen, diesen Wettbewerb. Aber was treibt dich in deiner Kunst an? Was ist dir da wichtig?
Also was treibt mich? Ich würde schon sagen, das Material also treibt mich. Also das Material will von mir gestaltet werden. Also so, dass die meiste Inspiration oder das, was mich treibt.
Und ist das immer, geht es da um eine sehr freie, assoziative Geschichte oder hast du auch schon immer im Kopf, dass ja das, was du machst, wir haben über dein Studio gesprochen, das hat ja was mit Innenbereich, auch mit Interior zu tun. Ist das so beides so im Kopf? Auf der einen Seite also meine eine künstlerische Arbeit, aber dann auch, dass die Leute sich das ja irgendwo hinstellen sollen?
Ja, und das ist für mich sehr schwer, das zu trennen, weil das ist für mich immer zweigleisig gewesen. Und dass ich ja manchmal etwas Künstlerisches mache, aber daraus kann man auch etwas so ziehen und da ein Designprodukt gestalten. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man das so ein bisschen verbinden kann, weil nur Design, da fühle ich mich sehr eingeschränkt. So.
Also du brauchst beides dazu. Ja. Und die Kollegin, mit der du oder Freundin, mit der du das machst, was macht sie? Wie ergänzt sich das so?
Sie macht vor allem Keramik. Sie hat sich in ihrem Studium sehr auf Fliesen konzentriert. Und ich denke, wir ergänzen uns vor allem menschlich. Und gestalterisch sind wir, ich würde sagen, eher so im Kontrast. Also ich mache immer sehr dicke, runde, amorphe Sachen und sie macht eher so geometrische Sachen und dann versuchen wir da immer einen Kompromiss zu finden.
Und ihr tauscht euch aus, also arbeitet nicht jeder nebeneinander her, sondern ihr macht es schon, also dieser Austausch, und das braucht ihr schon.
Wir haben so, manche Produkte haben wir zusammen gemacht und manche quasi getrennt und dann packen wir es alles zusammen. Mhm. Also.
Nun haben wir ein hartes Jahr hinter uns, durch Corona, durch die Pandemie bedingt. Ein Jahr, was vor allen Dingen für Künstlerinnen und Künstler ein sehr schwieriges war. Wie war das für dich? Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Und ich stelle gleich noch eine andere Frage danach.
Also das war ein komisches Jahr. Ich hatte eigentlich am Anfang von dieser Pandemie einen Fahrradunfall und seitdem war ich mindestens 4 Monate war ich zu Hause, deswegen das war für mich so ein bisschen Auszeit. Mhm. Und ich habe mir schon überlegt, wie sinnvoll ist das, was wir machen, weil in dieser Zeit ist das Letzte, was man eigentlich kaufen möchte. Und ich hatte da so eine kleine Krise. Ich dachte, irgendwie finde ich, das ist nicht so sinnvoll, was wir machen. Aber ich denke, das geht wieder vorbei.
Aber könnte es nicht so sein, dass sich damit auch durch eine solche Zeit die Wertschätzung für die Dinge auch ein bisschen verändert? Also wir sind ja nun alle zu Hause gewesen. Wir haben vielleicht die Form unserer Kaffeetasse oder unserer Vase oder irgendwie besonders wertgeschätzt und haben über die Schönheit der Dinge ein bisschen nachgedacht und haben vielleicht gedacht, ach, gerade jetzt, gerade gut, sich mit Dingen, geht nicht nur um Schönheit, aber um Dingen, die was in uns auslösen, zu umgeben. Das kann ja auch sein, oder?
Ja, das ist sehr positiv.
Okay. Aber es war eher...
Das war eher so... Ja, also nicht so motivierend, würde ich sagen.
Okay. Aber trotzdem vielleicht so das eine. Also ich habe viele gehört, die dann so gesagt haben, meine Espresso-Kanne oder mein sowieso, das ist mir jetzt eigentlich so das Liebste. Wie geht's für dich jetzt weiter? Was machst du in diesem
Jahr? Also habe ich keinen Plan, muss ich sagen. Ich mache einfach meine Produkte weiter, aber jetzt planen wir auch jetzt gerade keine Messen, weil man kann das noch nicht so abschätzen, ob das stattfindet oder nicht. Deswegen ist es ein bisschen offen.
Aber es wird wahrscheinlich weiter in diesem Glasbereich sein, oder?
Ja.
Kommt nochmal eine ganz andere Wendung, eher nicht?
Nee, eher nicht.
Okay. Und meinst du dieses Thema des Wettbewerbes, also Weltkulturerbe trifft auf immaterielles Erbe, das wissen ja die wenigen oder ist nicht so richtig bekannt. Das ist ja diese Glasproduktion und die Glashütten sind ja immaterielles Erbe geworden und gleichzeitig hat das eigentlich relativ wenig ausgelöst, als das damals verkündet worden ist. Was würdest du dir denn wünschen, was man dafür tun kann oder was Künstlerinnen und Künstler, die mit diesem Werkstoff arbeiten, auslösen können? Also was, oder anders gefragt, was könnte so ein Wettbewerb auslösen?
Ja, ich denke allgemein mehr Interesse fürs Handwerk, fürs Glashandwerk.
Also dass noch mehrere sich dafür interessieren.
Ja. Und durch die Interesse dann... vielleicht auch mehr die Leute bereit sind, sich auch sowas kaufen.
Man spricht ja momentan gerade sehr oft über so einen Wandel des Kunsthandwerks. Ja? Es ist ja, früher war das so das Kunsthandwerk, die Kakteenbank bei der Oma, aber heute ist das doch, hat es doch einen ganz anderen Stellenwert, eine ganz andere Bedeutung. Und ich habe mir sagen lassen, dass man in Berlin immer von einer Maker-Szene spricht und so weiter. Wie hat sich denn das deiner Meinung nach verändert, diese neue Bedeutung des Kunsthandwerks? Oder wie nimmst du das wahr?
Na, ich sehe schon, dass mehr und mehr Leute interessieren sich für Handwerk und wollen, dass das nicht einfach verschwindet. So, weil sobald es verschwindet, ist es für immer weg. Hm. Also zum Beispiel mit Glas machen, es gibt sehr viele, sehr wenige Leute, die, da, die das noch können. Und ich denke, das haben die jungen Künstler und Designer verstanden und versuchen dann also bei der Gestaltung daran zu denken, dass welche Handwerk man da so verwenden kann für die Produkte und wie man Handwerk an sich so unterstützen kann durch die Produkte.
Also dass man vielleicht auch sozusagen den Designanspruch, den Glashütten vielleicht ein bisschen mehr wieder sozusagen einimpft. Ja? Man hat ja immer nach Schweden geschaut, was da alles möglich war. Du hast darüber gesprochen, über deine Zeit. Wie ist es so, nimmst du das wahr, was in Europa da in diesem Bereich passiert?
Na, ich sehe zum Beispiel in Schweden ist diese The Glass Factory, also das ist eine Art von, ja, es ist keine richtige Glashütte an sich, so wie in Tschechien zum Beispiel. Es ist eher mehr ein Zentrum für Glas. Und da finden Workshops statt und verschiedene Kurse, aber auch eine Produktion. Die haben schon eine so Produktlinie. Und ich denke, das ist eine sehr vernünftige also Idee, wie man das Glas quasi weitergibt. Also es geht nicht nur um Produktion, sondern auch, dass man dann selber Erfahrungen machen kann mit dem Material, dass man über Glas etwas gelernt hat und dass das so zugänglich gemacht ist für jeden Besucher eigentlich.
Und wie ist die Situation in Tschechien?
Da gibt es ein paar Hütten, die haben sich darauf spezialisiert, kleine Aufträge von Künstlern zu machen. Und das hat sich, denke ich, für die sehr gelohnt. Also die werden überleben. Und die, die sich nur auf die traditionelle Produktion konzentriert haben, denen geht es nicht so gut.
Also die sich geöffnet haben für Künstler.
Ja. Weil die Künstler bringen die Produkte auch raus aus dem Land. Also die gehen nach Mailand und die gehen nach Amerika und die zeigen die Produkte. Und ich denke, das ist sehr wichtig.
Und das wäre ja wahrscheinlich eine Idee oder ein Anspruch, das hier auch umzusetzen. Also das war ja so mit Derenburg und Harzkristall so ein Anfang vielleicht, das auch ein bisschen wieder mehr zu modernisieren und
ja, das,
also, mit Künstlern zusammenzubringen.
Ich finde, das wäre eine tolle Idee.
Ja, dann
also in Derenburg ist, also die Glashütte ist sehr groß, also die Räumlichkeiten also würden auf jeden Fall dazu passen und die Burg ist auch in der Nähe, also ja. Die hätten da sehr viel so Leute, die sich dafür interessieren und
ganz interessant, es ist ja auch eine Migrationsgeschichte, diese ne? Also es ja, ist ja gegründet von Sudetendeutschen, die also aus.
Das hat mich sehr so überrascht eigentlich.
Und hat ja gar keine Tradition gehabt und dann wurde das plötzlich dort ins Leben gerufen, weil man wahrscheinlich ja, das Handwerk und die Fähigkeiten dieser Leute irgendwie fruchtbar machen wollte. Das fand ich beim Lesen ganz interessant, oder?
Ja, ich auch. Und dann war mir klar, dass warum die in Derenburg, die Glasmacher in Derenburg diese böhmische Art, Glas zu machen, praktizieren.
Das ist dir sofort aufgefallen?
Ja, ja.
Dann hast du dich gefragt, warum das so ist und dann...
Ja, weil dann normalerweise, was ich in Deutschland gesehen habe, haben alle diese Bänke. Und in Derenburg habe ich das da so gesehen, wie ich das in Tschechien gesehen habe. Also, dass sie da dabei stehen und dass sie riesige Holzformen haben und da reinblasen.
So schließt sich dann für dich eigentlich der Kreis, wenn man so will.
Ja.
So ein bisschen. Vielen Dank für das Gespräch und dein Kommen. Danke.
Danke.